Gut, wenn wir aufstehen, gemeinsam beten und den Segen des Bundes Gottes. Ja, danke für deine Gnade, danke für einen Segen, danke, dass wir dein Wort hören können. Danke, dass du zu uns reden wirst, hilf uns und stärke uns in unserem Glaubensleben. Rede zu uns, hilf, dass wir dich tiefer erkennen können, hilf uns in allen Mühlen, in allen Anfechtungen, in allen Kämpfen, die wir durchleben. Danke, dass dein Wort die rechte Speise ist und die nötige Stärkung. Hab Dank dafür. Amen. Gut, wir machen weiter mit Gottes Hilfe, dem Brief an die Römer. Wir sind inzwischen Kapitel 14 angelangt. Nochmal zur kurzen Wiederholung. Die ersten 11 Kapitel sperren um Lehre. Ab Kapitel 12 praktische Konsequenzen. Da befinden wir uns inzwischen auch bei den Konsequenzen dessen, was wir aus den ersten Kapiteln gehört haben. Bei Gott ist so, erst kommt der Indikativ, also das, was er getan hat, dann der Imperativ und deswegen tue jetzt. Ja, wir werden auch nicht einfach in den Beruf reingeschmissen, sondern bekommen eine Ausbildung vorher. Und danach kommt die Erwartung, dass wir das Gelernte anwenden. Und deswegen handelt der Römerbrief zuallererst davon, wie ein Mensch gerettet wird, unsere sündige Natur und wie wir mit unserer sündigen Natur umgehen sollen. Und danach die Frage, wie lebt jetzt ein Gerechter und wie lebt jemand, der seine sündige Natur erkannt hat und erkannt hat Gottes Weg mit unserer sündigen Natur. Und erst wenn wir das verstehen, ist unser Glaubensleben nicht tote Religion. Wenn ich das nicht verstanden habe, was Gott hat getan hat in Jesus Christus und ich einfach loslege, lebe jetzt mal mein Christsein und versuche mal lieb zu sein und brav zu sein und Gott zu dienen, werde ich nur, ist mein ganzes Verhalten, Religion, eigene Kraft, ich mache es aus mir selbst, ich habe die Gnade Gottes nicht verstanden, ich will Gott mein schönes Kleid zeigen und bin damit genau wieder gegen Gott gerichtet. Ich werde damit zum Pharisäer, der eigentlich gegen Gott ist, der Gott etwas beweisen will, der nicht verstanden hat, dass Gott eigentlich will, dass ich an mir verzweifle und auch seine Gerechtigkeit in Anspruch nehme und ihm alles zutraue. Wir sind heute beim zweiten Teil der Predigt, nehmt einander auf, und heute kommt ein wichtiges Thema, und zwar die persönliche Verantwortlichkeit vor Gott. Und damit steigen wir auch ein, Römer 14, und wir lesen mal den Vers 10. Möchte mal jemand vorlesen?
Darf ich lesen?
Bitte, Rosi.
Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verrichtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richter in Christus fallen. Denn er ist die geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll jedes Knie beugen und jedes Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder, wenn uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben.
Gut, danke schön, Rosi. Genau, ab Vers 10. Rosi hat schon bis zum Vers 12 gelesen. Genau, und Vers 10 bist du, aber was richtest du deinen Bruder oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi gestellt werden. Ja, also hier ist auch, wird etwas gezeigt, was im weltlichen Leben auch gilt. Ich habe zum Beispiel nicht das Recht, irgendjemanden rechtskräftig hier zu verurteilen. Ja, also ich durfte niemanden in dem Sinne bestrafen und sagen, du musst hier so und so viele Stunden Sozialarbeit verrichten und du musst eine Strafe zahlen an den Staat und du kommst ins Gefängnis. Das darf ich nicht. Das darf nur ein Richter, der von der Obrigkeit eingesetzt ist. Nur der hat die Macht, die Menschen rechtskräftig zu verurteilen. Ja, ich darf etwas anzeigen, ich darf Ungerechtigkeit benennen, aber ich darf zum Beispiel nicht richten, das darf ich nicht. Und so sagt es der Apostel Paulus auch, das darfst du auch nicht. Richten ist, ich greife ein in die Rechte des Herrn. Ja, ich darf auch nicht mich hinstellen und sagen, du gehst in den Knast, dann würden alle sagen, wer bist denn du? Du bist doch hier nicht der Richter. Ja, und so bin ich auch da nicht der Richter meinem Bruder gegenüber, sondern Gott ist der Richter. Und es gibt hier zwei Sachen, auf die man eingeht, also zwei, ich weiß nicht, Verben sind es wahrscheinlich nicht, ja nicht, was ich tue, aber irgendwie tue ich es doch. Also einmal richten und einmal verachten. Und das, was hier steht, ja, das steht ja nicht umsonst hier, sondern Gott weiß besser als wir, wie schnell wir uns über andere auslassen können. Und jeder Christ trägt die Gefahr in sich, in einen dieser beiden Fehler zu verfallen. Also entweder den anderen richten oder den anderen eben zu verachten. Ja, also ganz klar, wenn jemand etwas tut, wo ich denke, das ist falsch, dann richte ich den, und jemand hält sich an irgendwas, wo ich denke, das ist völlig sinnlos, da könnte ich ihn verachten. Ja, wenn die jetzt hier Frau zum Beispiel kommen, wo die sagt, ich denke es vor Gott richtig, dass ich eine Rolle trage, könnte ich sagen, Mann, hatte ich immer noch nicht verstanden, die Freiheit in Christus und sich nicht mit der Bibel richtig beschäftigt, macht die noch so einen Quatsch. Das wäre verachtend, das wäre böse in den Augen Gottes, wenn ich so denken würde. Obwohl ich selber die Freiheit habe und oder denke, dass es korrekt ist, wenn eine Frau sich auch eine Hose anzieht. Ja, und wer das leugnet und denkt, das steckt nicht in mir, der hat sich selber noch nicht erkannt. Und die Selbsterkenntnis ist eine wichtige Waffe, dass wir vor beiden bewahrt werden, sowohl vor dem Richten als auch vor dem Verachten. Und jetzt das Problem, es ist ein sehr, sehr schmaler Weg. Es gibt Dinge, die müssen wir beim Namen nennen, da müssen wir kompromisslos sein. Es gibt einfach Bereiche, da müssen wir sagen, hey, das ist falsch. Ja, ich habe jetzt, also war gelesen, einen Artikel bei Soulsaver. Da geht der Kongressabgeordnete nach vorne, gläubige Christen, Verlobte, und sagt, es tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin. Mein Verlobter wollte noch Sex von mir. Und der Pastor saß drin. Und er sagt, wo sind wir hingekommen? Ja, dass diese Dinge, das nicht mehr klar ist in der evangelikalen Christenheit, dass Sexualität außerhalb der Ehe Sünde ist. Also solche Dinge muss man natürlich offen ansprechen. Ja, da wird zwar jemand sagen, du richtest nicht, aber da muss man sagen, Moment mal, da ist ganz klar geschrieben, ich bin nicht Richter, sondern ich sage nur, so und so ist das Gesetzbuch und so sieht es der ewige Richter. Und in Gottes Augen, in den Augen des ewigen Richters ist das Sünde. Aber es gibt eben Dinge, wo wir das nicht so klar sagen können von der Schrift her. Und da ist es gut, wenn wir uns da etwas zurückhalten. Und das ist auch hier in genau diesem Zusammenhang gemeint. Und Richten geht also da los, wo ich negative, abwertende Gedanken über meinen Bruder im Herzen zulasse. Da verachte ich ihn in meinem Herzen als schwachen oder ausgefallenen Menschen. Ja, und dann stehe ich in großer Gefahr. Denn als nächstes wird der Gedanke aufkommen, ich bin allemal besser als der. Ich mache es perfekt, der andere nicht. Ich stehe gut da. Ja, ich gebe mir damit selbst die Ehre und raube letztlich Gott die Ehre. Und wenn ich den anderen verachte, beweist das, dass ich zu viel über mich selbst nachdenke und ich muss mich hüten, mich unter die geistig Starken zu rechnen. Damit zeige ich nur, wie fleischlich ich bin. Das ist klar, ja. Also ich bin jetzt hier der Tolle, das zeigt nur, ich bin fleischlich. Denn in Gottes Augen bin ich ein Badensack, wie es Luther sagen würde. Und jetzt kommt ein sehr ernster Aspekt. Wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi gestellt werden, unsere persönliche Verantwortung vor Gott. Die Bibel lehrt, es kommt ein Tag, da müssen wir erscheinen vor dem Richterstuhl Gottes und jeder wird mit seinen begangenen Taten konfrontiert, sie seien gut oder böse gewesen. An dem Tag werden wir völlig bloßgestellt sein und alles, was wir in eigener Kraft und zum eigenen Ruhm gemacht haben, wird verwehen wie wertloses Stroh und wie Stoppeln. Und auf ewig wird all das geschieden sein von den Werken und Diensten, die wir durch den Geist gewirkt haben und die von Gott als ewige Schätze, als Gold, Silber und edle Steine betrachtet werden. Ja, also der Christlieb hat mal erzählt, ein Prediger hat einen Traum, er ist gestorben und dann kommt er in die Hölle. Und dann sagt er zu Gott, ja, wie kannst du mich in die Hölle werfen? Ich habe doch immer gepredigt. Aber dann sagt Gott zu ihm, ja, das hast du getan, aber nur zu deiner eigenen Ehre. Du hast alles nur für dich selber getan. Beten, singen, Bibelverse lernen, du hast es aus eigener Anstrengung getan, du wolltest von mir glänzen, du wolltest Ehre von Menschen, du hast gar nichts für mich getan. Dein ganzer Lohn ist dein. Du hast nur für dich selbst gelebt. Persönliche Verantwortlichkeit von Gott. Gott ist der Richter. Jetzt der nächste Vers, Vers 11, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen, jede Zunge soll Gott bekennen. Jeder trägt für sein eigenes Leben Verantwortung. Der andere Bruder, auf den ich dann immer schaue, wo ich mich vergleiche, er steht vor Gott. Das heißt, ich habe keinen Grund zur Bitterkeit gegen irgendjemanden. Wir haben ja von Klaus gehört, diese ganze Sache mit denen vergeben. Grund zur Bitterkeit. Wenn du etwas tun willst, tue es für den Herrn. Was ich tue, tue ich für den Herrn. Es wäre also falsch zu sagen, guck mal, wir machen das und das und das und was machst du jetzt? Du machst jetzt so wenig und wir machen so viel. Das ist nicht richtig. Und das, was ich tue, das tue ich für den Herrn. Was der andere tut, muss er vor Gott verantworten. Wir stehen alle vor dem Herrn. Das will auch der Paulus zeigen. Und das ist auch Sinn aller Seelsorge und Sinn der Predigt ist, ihr steht vor dem Herrn und ich möchte, dass der Herr zu euch redet durch das Wort Gottes und ihr müsst euer Leben vor Gott verantworten, wie auch ich mein Leben vor Gott verantworte. Und das bringt uns in die Abhängigkeit, in die Schwachheit, dass man sagt, Herr, ich brauche dich und ich brauche deine Gnade. Ja, aber man fällt schnell ins Vergleichen, der darf das und der ist so reich und ich bin so arm und wieso darf der das und ich darf das nicht und Wieso darf der unbesperrt leben? Wieso darf der in eine Gemeinde gehen mit vielen Leuten? Ach, wir sind in einer Gemeinde mit schwachen Leuten, nicht mit schwachen, mit wenig Leuten. Und man vergleicht hier und da und guckt, wie lebt der, wie lebt der? Wieso darf der unbesperrt leben und ich muss mich abmühen? Und was ist mit den anderen? Das steckt in uns Menschen drin. Ja, das hat auch der Johannes, der Petrus gesagt. Was ist mit dem Johannes da? Was mit dem Johannes, Petrus, der Jesus sagt, den und den kümmere dich gar nicht. Um den kümmere ich mich. Du aber folge mir nach. Du stehst in der Verantwortung von mir, mir nachzufolgen, mich zu verherrlichen, ja? Und es ist also schön, ja? Es gibt doch Menschen, die uns wehtun. Es gibt Menschen, die wegbleiben, das uns wehtut. Und auch Asaf sah im Psalm 73 das Wohlergehen der Gottlosen. Und da kann man nur sagen am Ende, mein Freund, alle Dinge, alle Rückschläge, alle Niederlagen müssen uns zum Besten dienen. Alles, was uns passiert, kommt nicht von Menschen, sondern aus Gottes Hand. Du stehst vor Gott mit all dem, was dir widerfährt. Und der andere steht vor Gott mit dem, was er dir angetan hat. Gott wird ihn richten. Gott wird es machen. Gott ist gerecht. Wir müssen unser Leben vor Gott verantworten. Lebe du vor Gott. Und was dir geschieht, nimm aus deiner Hand. Gott wird es gut machen. Er hat seinen Weg, er hat seinen Plan mit dir. Ihm wird sich jedes Knie mal beugen. Auch die, die uns Böses angetan haben, ihre Knie wird sich auch beugen. Gott wird sie auch zur Rechenschaft ziehen. Aber es ist besser, dass ich mich frage, Herr, wie stehe ich vor dir? Und das macht uns frei von Menschenfurcht. Ich stehe in dem, was ich tue, nicht von Menschen, die immer das denken und was können die denken. Ich stehe vor Gott und sein Urteil habe ich vor Augen. Und das bewahrt mich nach dem Urteil schwacher Menschen zu richten. Ja, sonst was, wie denkt der jetzt über mich und wie denkt der? Nein, ich stehe vor Gott. Was ich tue, tue ich vor Gott. Vers 12. So wird dann jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Ja, das war auch gerade der Glaube an die Verantwortlichkeit des Menschen vor seinem Schöpfer. Das war ein Glaube, der Amerika mal groß gemacht hat. Ja, einer der Führer dort hat gesagt, der ernsteste Gedanke, der je mein Verstand erreicht hat, ist meine Verantwortlichkeit vor meinem Schöpfer. Menschen können frei ihre eigene moralische Wahl treffen, aber dann sind sie Gott für diese Wahl Rechenschaft schuldig. Das befreit und bindet zugleich. Sie müssen zum Gericht erscheinen und bekennen, was sie während ihres Lebens gemacht haben. Wenn der Mensch nur sich selber ein Gesetz ist, kommt das Chaos. Wenn ich nur mein eigenes Gesetz bin, da habe ich ja nichts. Es gibt ja nichts, woran ich mich halten muss. Ich stehe also, und das ist auch wieder etwas, was mich befreit, ich stehe vor Gott für mein Leben verantwortlich. Ich kann also nicht sagen, ja, ich bin so, weil meine Eltern. Wenn du jetzt wüsstest, ja, also meine Eltern waren geschieden, ich bin ohne Papa aufgewachsen, ja, du wüsstest, wie das ist. Und deswegen bin ich jetzt so. Da kann ich nicht dafür. Deswegen, ja, bin ich unorganisiert und habe mein Leben nicht in der Hand und mache das falsch und das falsch und das. Ich bin eben so, weil mein Papa war so. Wenn du wüsstest, was für einen Chef ich habe, wenn du wüsstest, wie meine Frau ist und wie das, dann würdest du mich verstehen und dann, nein, du hast nichts verstanden. Null, zero. Fang bitte nochmal von vorne an, die Reihe, den Römerbrief zu lesen und nochmal ganz von vorne an. Wenn du bist in Gottes Augen, wie Gottes Plan ist zur Erlösung und. Du stehst vor Gott. Du kannst das, was du tust, nicht auf andere schieben. Es geht nicht. Ja? Gott, du kannst also Verantwortlichkeit nicht abschieben auf Gemeinde, auf widrige Umstände und dergleichen, sondern ich habe widrige Umstände gehabt. Ich bin ohne Papa aufgewachsen. Bei mir ist das und das und das gewesen und ich habe diese Charakter nicht veranlagt. Ich habe Schwachheit und ich habe hier Herr Jesus, ich will das alles bringen, den ganzen Schrotthaufen meines Lebens, den ganzen Müll, der mir passiert ist, die Vergangenheit, die auch unter deiner Zulassung stand, mache du etwas Gutes aus meinem Leben. Du lädst die mühseligen und beladenen ein. Deswegen will ich jetzt zu dir kommen und Herr, du vermagst, was ich nicht kann. Du vermagst, aus mir etwas zu machen. Ja, das hatten wir gestern auch mit den Heiman. Ja, der hat mehrere Leute, kannte er, die auf oben waren, die der Jesus neu gemacht hat und die ein komplett neues Leben angefangen haben. Ja, es gibt bei Gott kein Unmöglich. Es gibt keine Umstände, auf die es mich schieben kann. Ja, es gibt spannende Biografie. Ja, zum Beispiel von der Lori. Ja, das war eine junge Frau. Nie geliebt. Ja, ihre eigene Mutter hat nie geliebt. Die hat die gar nicht angeguckt. Ihr Vater kannte sie nicht. Die hat wirklich Voraussetzungen gehabt, missbraucht, misshandelt. Die Eltern waren immer nur böse, immer nur abgelehnt. Und Gott hat etwas Wunderbares aus ihrem Leben gemacht. Das ist einfach herrlich, wenn man das hört. Man kann es sich gar nicht vorstellen, was sie durchgemacht hat. Und Gott hat das so wunderbar gemacht. Wir haben auch eine Biografie von einer, von Mädchen, ja, die Mutter sich nicht gekümmert, der Vater, sie müssen, also der nicht, war nicht die Mutter, sondern das war dann nicht ihr direkter Vater, der neue Lebensgefährte ihrer Mutter, sie sexuell missbraucht, dies und das und alles nur furchtbar. Sie ist zum Glauben gekommen, Gott hat sie komplett neu gemacht. Also wirklich sehr, sehr spannend, sowas zu hören. Gottes Gnade ist größer, ja. Wo die Sünde mächtig geworden ist, hatten wir auch im Römerbrief, ist die Gnade noch mächtiger geworden. Die Gnade Gottes reicht in die tiefsten Tiefen hinein. Das ist eine wunderbare Wahrheit, aber es macht dich eben verantwortlich. Es befreit dich von deinen Drehen um dich selber und wie böse alle um dich herum sind. Und du kannst dich sehen in seiner Hand. Und wenn du das erfasst, ich stehe in meines Herrn Hand, dann machen Dinge für dich einen Sinn. Du hängst dich an ihn und du wirst sehen, was die Gnade vermag. Du kannst eben nicht sagen, ich bin so weit. Ja, das war auch Problem. Ich hatte auch Gespräche mit Brüdern, der ist nun mal so weil. Ja, das ging bis dahin, dass gesagt wurde, ja, Carsten, du hast mal dem das und das gesagt, der hat ja so einen Schock gekriegt, jetzt kann er von dir gar nichts mehr annehmen und das ist eben so weil. Nein, es ist falsch. Es ist falsch. Und das ist das Problem in der Psychologie. Es wird alles in Schutz genommen, alles verteidigt, es wird alles auf andere geschoben. Er ist nun mal cholerisch, nein, er hat ein Problem mit seinem Zorn. Er ist nun mal zu freigebig, nein, er hat ein Problem mit Verschwendung. Ja, ich kann nicht in die Gemeinde, weil ich habe Angst und ich kann dies nicht und ich kann das nicht. Nein, du bist einfach zu träge. Ja, in der Bibel steht, der Faule spricht, das ist ein Löwe auf der Straße. So, wo ist das Problem? Der Löwe? Nein, der Löwe war imaginär. Der war Einbildung. Das Problem ist die Trägheit, nicht der Löwe. Der Faule spricht. Problem ist die Faulheit. Das mit dem Löwe war eine Ausrede. Du stehst in der Verantwortung vor Gott. Du hast keine Ausreden. Das Evangelium befreit. Aber es bedeutet, dass ich Verantwortung für mein Leben übernehme vor Gott. Gott kann. Und jetzt übernimm du Verantwortung für dein Leben. Und suche den Herrn. Ich habe Verständnis für Schwache. Ich bin selber schwach. Ich falle. Ich mache viele Dinge. Ich muss mich heute Morgen erst bei meiner Frau und bei meinen Kindern entschuldigen. Wir fallen. Und ich habe Verständnis. Der Herr ist da, aber geh zu ihm. Komm mit mir zu ihm. Das haben wir auch den Heimaten gestern erklärt. Ja, wir stehen als Bettler vor Gott. Und Gott kann die leeren Hände füllen. Und deswegen sind wir zusammen. Wir sind nicht hier, um uns zu präsentieren. Wir sind hier in einem Krankenhaus und haben jetzt gerade Sprechstunde beim Herrn Jesus. Jetzt wie Sie beim Herrn Jesus. Der will jetzt mit uns reden. Und jetzt der Vers 12. So wird dann jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft abgeben. Wieder eine Ermutigung. Lebe dein Leben vor Gott. Gott fragt keinen Menschen. Gott wird keinen Menschen fragen, wenn er dir das Urteil spricht. Es geht also nicht darum, was die anderen Menschen sagen, denken und meinen. Und du kannst nicht sagen, der und der hat es mir so und so gesagt, deswegen habe ich das so und so geglaubt. Der wird sich nur eins fragen. Was habe ich in meinem Wort zu dir gesagt? Kannst du es nachlesen? Das ist die Sache. Das, was wir verstehen unter der Predigt vom Wort Gottes, das macht uns definitiv verantwortlich. Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel mal jemand gehört hat, diese wunderbaren Wahrheiten von Allgenugsamkeit der Schrift und wie wir im Herrn Jesus alles haben, wie wir in ihm volle Genüge haben und als bitte ich vom Herrn nicht, dass meine Feinde eins draufkriegen, sondern dass ich stehe, bleiben kann vor deinem Angesicht immer da. Ja, dann kann man nicht mal sagen, ich habe das alles nicht gewusst. Es gibt wirklich Dinge, Bruder Hermann hat mir das mal gesagt, wenn ich diese und diese Sachen früher gehört hätte, mein Leben wäre anders verlaufen. Ich diese Wahrheiten nur eher erfasst hätte. Und das ist richtig. Wenn du aber diese Wahrheiten gehört hast und das dennoch in deinem Leben keine Konsequenzen hat, dann kannst du eines Tages nicht sagen, ich habe das alles nicht gewusst. Vers 13. Lasst uns nicht einander richten, sondern richtet vielmehr dies, Bruder, nicht deinen Anstoß oder ein Ärgernis zu geben. Und dazu ist unsere Neigung sehr stark. Ja, das können wir feststellen, wenn wir auf uns selbst Acht geben. Gott sagt das ja nicht, weil, ja, das ist einer von 1000 Geschwistern, denen das mal passiert. Nein, es ist in uns allen drin. Das sollten wir gelernt haben aus den ersten Kapiteln. Wir sind bereit, bei allen möglichen Anlässen unsere Brüder zu richten. Ja, richten, und da stellt man leider oft den bibeltreuen Konservativen, ja, ihr seid die, die immer richten, ihr seid immer die, die alles beurteilen, ihr seid die alles verbieten sollen und so weiter. Falsch. Richten ist eine Herzenssache, ja. Sage einmal Gottes Wahrheiten sehr, sehr klar. Und du wirst von denen, die schreien, du darfst nicht richten, wirst du sehr scharf verurteilt und gerichtet. Ja, ich habe jetzt bei Soulsaver, da war ein Artikel, vor 20 Jahren sagt ein Christ zum anderen, ja, ich bin Christ. Und die Bibel ist Gottes Wort, sagt der andere, ja, das ist wahr. Vor 15 Jahren, ich bin Christ und die Bibel ist Gottes Wort. Ja, das sehe ich vielleicht ein bisschen differenzierter, im großen und ganzen Jahr. Oder dann vor 10 Jahren, ich bin Christ und die Bibel ist Gottes Wort. Bist du etwa ein Fundamentalist? Heute, ich bin Christ und die Bibel ist Gottes Wort. Du bist ein Hassprediger und du bist intolerant und du bist ein Rassist. Es geht immer weiter. Also dieses Richten, ja, wenn wir Dinge sagen, das und das ist falsch in die Gottes Augen, wenn wir hingestellt, dass die richten, aber sage mal Sachen ganz klar, denn dir wird schon ordentlich was entgegenkommen von denen, die sagen, du darfst nicht richten. Die werden anfangen, dich zu richten, aber sehr, sehr scharf. Diese Neigung klebt uns allen an zu richten, ist aber besonders hervorherrschend. Und jetzt kommt es eigentlich bei ungebrochenen, eigenliebigen Menschen, die den Forderungen Gottes am inwendigen Menschen nicht stille halten und darum weder von ihrem eigenen Elend recht gestraft noch von der Gnade Gottes durchbrochen worden. Das ist der Punkt. Also da knappen bei allen Diskussionen und so weiter. Ein zerbrochenen Menschen lässt sich etwas sagen. Ein ungebrochener, eigenliebiger Mensch kann zu sagen, Argumente bringen, kannst du noch den bringen und die Autorität zitieren und die Schrift zitieren. Es juckt ihn nicht. Das ist völlig egal. Ich bin nur mir selbst der Maßstab. Das ist das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist wieder der ungebrochene, eigensinnige Mensch. Das ist die Wurzel. Da denke ich mir, vielleicht hätte ich noch mehr das sagen müssen. Aber wenn ich das nur gewusst hätte, dieses Argument, ja, wenn ich mir das eingefallen wäre, ja, dann, nein, dann auch nicht. Er ist ungebrochen. Da kannst du sagen, was du willst. Das ist völlig sinnlos. Führen wir nicht alle diese Neigung in uns? Ja, das ist das Problem. Wenn du dein eigenes Herz erkannt hast, musst du vorsichtig sein mit Richten, denn du erkennst dich in dem anderen wieder. Ja, das Problem ist Stolz und Selbstliebe. Ich erkenne mich. Deswegen lasst uns nicht aneinander richten. Ja, wenn ich dem anderen in mir selbst wiedererkenne, werde ich andere Wege finden. Schon wenn der Bruder nicht die gleiche Ausdrucksweise hat, an die wir uns gewöhnt haben, sind wir sofort geneigt, sein eigentliches Leben zu bezweifeln, obwohl er nichts sagte, was etwa eine Unbußfertigkeit oder Falschheit des Geistes bewies. Oder wenn er eine andere Meinung hat, also in der Frage, die nicht den Lebenspunkt betrifft, oder wenn er ein anderes Benehmen, eine andere Weise in der Kleidung, im Essen oder Trinken hat, sofort misstrauen wir seiner Aufrichtigkeit und seinem Ernst. Treffen wir zudem eine wirkliche Sünde oder Schwachheit bei ihm an, meinen wir ihn jetzt mit vollem Recht richten zu dürfen, ohne ihn erst zu hören. Inwiefern er etwa einer klar erkannten Sünde huldigt oder im Gegenteil in der Buße und im Kampf gegen die Sünde steht. Genau, das ist halt die Sache. Ja? Wenn ich jemanden anspreche, kann er mir ehrlich sagen, hey, das ist mein Problem, bete bitte für mich. Und hilf mir da. Du hast völlig recht. Oder sagt er, nö, sehe ich gar nicht ein. Luther sagt, wir sind so törichte Heilige, dass obwohl wir alle Tage mit der Sünde zu kämpfen haben und unser ganzes Leben stets der Vergebung bedürfen, doch wollen, dass der Bruder ganz und gar fehlerfrei sein soll. Wenn er zudem einen Fehler gegen uns begangen hat, ein verletzendes Wort oder dergleichen über uns geäußert hat, haben wir sofort Feigenaugen, die alle Fehler an ihm sehen. So ist das Menschenherz. Und hier ist die eigentliche Quelle, aus der das Richten, Verachten und Lieblosigkeit fließen. Eigentlich ein Problem ist, das ist wieder genau das Ding. Ja, ich kann das richten einfach nicht. Oder ich sage die Ursache. Ursache und Quelle ist das Herz. Es ist eine alte Natur mit ihrer Bosheit, Selbstsucht und Eigenliebe, wodurch sich die Selbstliebe, wodurch die Gläubigen oft so verblendet sind, dass sie nichts anderes wissen, als dass sie von einem heiligen Eifer getrieben werden, wenn sie ihren Bruder richten und verachten, obgleich sie dadurch diese Ermahnung und den Gebot an Liebe ganz zu widerhalten handeln. Genau, das ist das Problem. Man kann so verblendet sein und sagen, der heilige Eifer füllt das Wort Gottes, sagt mir, ich muss da jetzt losschlagen. Ganz verblendet zu sein, dass man meint, es für die Ehre Gottes zu tun. Nein, du tust es für deine eigene Ehre. Eine Ermahnung in Liebe hingegen kann Gutes bewirken, zu richten, aber bewirkt Bitterkeit, Bosheit und Zertrennung. Also jetzt wurde das unerlaubte Richten über das Gewissen und die innere Stellung und verborgene Zustände der Brüder bezeichnet. Hier heißt es, ich soll trotzdem richten. Ich soll nämlich einen festen Gerichtsbeschluss über mich fassen, nie einen Bruder zum Anlass oder zum Fall geben zu wollen. Hier will der Apostel sagen, da eure Gedanken auf liebloses Richten zu verwenden, lasst uns von der Liebesabsicht in Anspruch genommen werden, dass ihr euch danach richtet oder dafür entscheidet, den Brüdern hier eine Veranlassung zum Anstoß geben. Daher nicht. Also ich kann meine Energie so oder so verschwenden. Ja, ich kann also sagen, ich fange jetzt an zu richten und zu erzählen. Und hier hast du schon gehört, oder? Wie kann ich denen jetzt helfen? Wie kann ich denen gewinnen? gibt es irgendwie eine Möglichkeit, wie ich denjenigen ein Segen sein kann. Dahin sollen unsere Gedanken gehen. Das ist das, was letztlich der Vers 13 noch sagt, ja. Lasst uns nicht übereinander urteilen, sondern urteilt viel lieber dies dem Bruder nicht ein Anstoß. Also das soll mein Urteil sein. Wie kann ich dem Bruder keinen Anlass zum Stolpern geben? Wie kann ich meinem Bruder helfen? Dahin meine Energie richten. Und wir hatten gestern auch einen sehr gesegneten Tag und haben uns aber noch wieder erinnert, was uns alles Böses passiert ist. Und es hat uns wieder nach unten gezogen. Und dann sage ich, ey, warum? Wir haben so viel Segen heute erfahren. Warum wollen wir nicht auf das schauen, was Gott uns gesegnet hat, ihm dafür danken und jetzt auf irgendwelche Sachen schauen, die wir eh nicht ändern können und die Gott beschlossen hat zu unserem Besten? Jetzt Vers 14. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich gemein ist. Hier gibt also der Apostel ein Urteil und das ist auch ein Vers, der total oft missbraucht wird. Ja, also kann man sich hinstellen und sagen, es ist nichts an sich selbst ist gemein oder unrein. Der es für gemein achtet, dem ist es gemein. Also alles ist erstmal erlaubt. Ja, also theoretisch der Strand, ein Strand ist ein Strand. Da kann ich also immer hingehen. Also kann ich auch an Nacktbadestrand gehen. Für mich ist es nicht unrein. Und ich gehe da einfach hin und es steht ja da. Nichts ist an und für sich unrein. Gehe ich hin, da ist eine Party, da gehe ich hin. Da ist ein schmutziger Film, den gucke ich mir einfach an. Ich achte es nicht für gemein. Wenn der andere schmutzig findet oder ein Problem damit hat, ist das ja seine Sache. Aber für mich selbst ist es nicht gemein. So, es gibt wirklich Leute, die diesen Vers genau so missbrauchen. Falsch. Das eine ist per Definition Sünde. Ja, du kannst nicht reinbleiben am Nacktbadestrand, du kannst nicht reinbleiben bei schmutzigen Filmen. Hier geht es um einen Zusammenhang von Speise und Tage. Und das ist das, wo jeder Christ vor Gott steht. Ja, man darf diese Verse nicht in einer anderen Zusammenhang stellen. Keine Speise ist an und für sich unrein oder sündig. Sie ist es aber für den, der darüber ein schlechtes Gewissen hat. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und rein. 1. Timotheus 4, Vers 3. Natürlich ein Strand ist an sich auch gut und schön und man kann den Strand also nutzen. Wenn dort aber Dinge sind, die mich ganz klar zur Sünde verführen, dann soll ich da nicht hingehen. Das ist klar. Das sagt der Jesus selber, Matthäus 15, Verse 18 bis 19, sagt auch, die Speisen sind nicht das Problem, aber aus dem Herzen kommen unreine Gedanken. Da kommt das Richten, da kommt die Bitterkeit her. Ja, also Bosheit und Missbrauch einer Sache ist Sünde. Essen an sich ist nicht Sünde, aber das, was die Herzen vergiftet, das sollen wir meinen. Also man kann diesen Vers definitiv nicht auf alles anwenden, sondern steht hier im Zusammenhang von Speisen und von Tagehalten und dergleichen. Ja, und Roselius schreibt auch, oder ein Ausleger, wenn man etwas tut aus unreinen Gesinnung, ist es niemals gut, und wenn zwei das, ist es noch nicht dasselbe. Also ich kann zum Beispiel Wein trinken und mich freuen, wer aber da eine Gewissensnot hat, den soll ich nicht zwingen und sagen, ey, komm, wir sind doch jetzt frei und komm, mach mal. Und um mir zu gefallen und alle Diskussionen aus dem Wege zu gehen, trinkt er dann mal einen Schluck Wein, tut es aber eigentlich nicht mit gutem Gewissen, dann hätte ich definitiv etwas Falsches gemacht, nämlich ich hätte den Bruder da definitiv zur Sünde verführt, weil er tut etwas, was von seinem Gewissen her eigentlich vereinbaren kann, womit er ein Problem hat, und dann ist es Sünde. Weil was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Dazu kommen wir auch noch. Und das wird jetzt weiter erklärt in Vers 15. Wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Wenn wir also andere durch Wort oder durch unser Vorbild lehren und unterweisen, kann es geschehen, dass wir ohne die nötige Rücksicht vorgehen. Ja, hier zum Beispiel geht es um einen Bruder, dessen Gewissen ist, es ihm nicht erlaubt, Fleisch zu essen. Was tue ich? Und der sagt, nee, mein Fleisch wurde vielleicht den Götzen geopfert, so damals. Ich weiß nicht, ob das dem Herrn so wohlgefällig ist. Ich war ja dabei und dann werden die Götzen richtig angebetet und die tanzen da in Ekstase. Und dann wird dieses Fleisch geopfert und jetzt soll ich das essen. Nein, das kann doch Gott nicht wohlgefällig sein. Ich stelle mich ins Sinn und sage, ey, Fleisch ist Fleisch, Gott hat alles gereinigt und jetzt dass ich eins denke nach anderen und sage mir, ey, komm mal, wir sind doch frei in Christus und jetzt musst du mal glauben, dass wir frei sind und Gott hat alle Speisen gereinigt und das können die alles machen mit ihren Götzenkult da, aber ich habe doch Gott gedankt und jetzt, wenn du wirklich Glauben hast, dann musst du ja auch danken und dann musst du das jetzt essen und. Genau das soll ich eben nicht tun. Vielleicht tue ich auch kein Streitgespräch mit ihnen führen, aber bring immer wieder Fleisch her, um ihnen das Wesen der Freien in Christus praktisch zu demonstrieren. Ich ihn oder verderbe ich ihn damit? Ja, ich würde ihn damit verletzen. Gott gebietet mir, nichts zu tun, was den Bruder verletzt. Warum? Weil Christus für ihn gestorben ist. Das ist auch hier wieder, sehen wir, ein sehr, sehr schmaler Weg. In Vers 1 haben wir gelesen, dass der Schwache nicht über Gewissensfragen entscheiden darf. Also es dürfte sich jetzt hier niemand hinstellen und sagen, also ich habe ein Problem mit dem und den Speisen, ich habe ein Problem mit Wein trinken, ich habe ein Problem da und damit. Wenn ihr jetzt alle Rücksicht auf mich nimmt, dürft ihr das alles nicht mehr tun. Also das wäre falsch, das darf man, kann man nicht einfach so machen. Das steht ganz klar, der Schwache darf nicht bei Gewissensfragen entscheiden. Aber dennoch gibt es eine gewisse Rücksichtnahme, von der hier in Vers 15 geschrieben ist. Ja, zum Beispiel Christinas Verwandte, sie ziehen nur Röcken da an. Wenn wir sie besuchen, würden wir das natürlich nicht tun und sagen, guck mal, wir sind aber frei in Christus und Diskussionen anfangen, sondern ganz klar, die Frauen würden sich dann auch Röcke einziehen. Das ist völlig klar. Wenn wir dorthin gehen und provozieren würden, das wäre definitiv nicht in der Liebe. Aber wenn sie jetzt hierher kommen würden, dann würden wir schon sagen, also wir haben dazu auch die Freiheit. Und wenn das für euch okay ist, könnt ihr uns gerne besuchen. Wenn das für euch nicht okay ist, lasst es bitte sein. Wir handhaben das anders, aber natürlich, wenn wir euch besuchen, nehmen wir auf euch Rücksicht. Wir dürfen nicht mit einer Speise für den Christus gestorben ist. Paulus geht auf den Kern, wandelt in der Liebe und sieht zu, dass du deinen Bruder nicht betrübst, zeige Rücksicht. Aber das heißt nicht, der Schwache darf sich hinstellen und Rücksicht einfordern und damit alle beherrschen. Wir sehen schon, es ist ein sehr schmaler Weg. Das muss man doch von Situation jeder Gemeinde selber Gottes Angesicht suchen, Klarheit finden über verschiedene Fragen. Und hier wird auch nicht alles aufgelöst. Es geht nur im Wandel mit dem Herrn. Einerseits, dass der Schwache nicht alle beherrscht. Andererseits, dass man auf den Schwachen Rücksicht nimmt. Wie das im Einzelnen geht, ich weiß es nicht. Wir brauchen dafür den Herrn. Aber diese Dinge zeigt uns der Herr. Und alles andere kann der Herr uns dann auch schenken. Vers 16. Lasst euer Gut nicht verlästert werden. Wir dürfen also die Freiheit in Christus nicht missbrauchen. Ja, das ist ja das Beispiel, was ich schon gesagt habe, mit Röck oder Hose. Ja, wenn wir jetzt also mit Absicht Hosen anziehen würden, dann würden wir definitiv die Geschwister dort betrügen, die Freiheit in Christus nicht haben. Sie werden über uns lästern und sagen, naja, die haben Hosen an. Ja, und bei der Kinderstunde habe ich schon gehört, da haben sie nicht richtig gebetet. Ah ja, nee, das machen die nicht richtig. Die machen auch das nicht richtig und das nicht richtig. Das ist das, was Rosenius sagt. Mit einmal bekomme ich Adlersaugen und sehe Dinge, die ich normal überhaupt nicht als böse wahrgenommen würde, auch beim anderen nicht wahrgenommen habe, aber ich fange an zu suchen. Und dann finde ich auch irgendwelche Dinge, wenn ich nur lange genug suche, die der andere angeblich falsch gemacht hat. Genau, und lasst Mut nicht verlästert werden. Also meine Freiheit in Christus nicht missbrauchen, jemand anders zum Anschluss zu werden. Dann werden wir sicherlich das, mein Gutes, das Evangelium, meine Freiheit verlästert werden. Jetzt auch ein sehr spannender Vers, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Die Bibel sagt, dass wir die wunderbare Freiheit haben, dass wir essen und trinken dürfen nach Herzenslust, sogar Fleisch essen nach Herzenslust. Du darfst dich freuen, das darfst du auch an dem Essen freuen. Du sollst dich jedoch nicht streiten ums Essen. Gerade darum, weil die Freiheit ein großer Reiz und einen reichen Wert in sich trägt, ist es nötig, dass Paulus uns ermahnt, das ist nicht Gottes Reich. Also Gottes Reich ist nicht Essen und Trinken und Tage halten. Gottes Reich dreht sich etwas anderes. Und zwar der Fokus ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Und da kann ich Rücksicht auf schwache Gewissen nehmen. Deswegen Vorsicht immer bei Randthemen, ja, Politik. Kann man als Christ eine Meinung haben und es gibt verschiedene Dinge, die klar sein müssen. Zum Beispiel Abtreibung ist völlig klar. Da gibt es, denke ich, überhaupt keine Diskussion. Da würde ich jeden, der das anders sieht, sogar als Christin absprechen. Aber es wäre wegen anderen politischen Meinungen töricht, wenn wir deswegen auseinandergehen. Sondern wir sollen uns überlegen, lohnt es sich darüber wirklich zu streiten? Thema und Fokus sollte sein Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist eigentlich der Kern im Reich Gottes. Das ist das, worum sich alles dreht. Und das ist das, was uns erfüllen kann, auch mehr als Essen und Trinken. Ja, ein Mann sagte nach seiner Bekehrung, ich dachte immer, wenn ich gläubig würde, wäre es für mich unmöglich, meinen weltlichen Geschäften nachzugehen. Beides schien mir total entgegengesetzt. Ich kam mir dann vor wie ein Mensch, der einen Strick mit einem Sack Sand auf den Schultern versucht, einen Weinberg umzugraben. Ja, jetzt, ich habe schon so genug zu tun in meinem Beruf. Jetzt bin ich gläubig, habe ich noch mehr Regeln, wird ja alles noch viel, viel schlimmer. Aber als ich den Herrn gefunden hatte, und ich mit einer solchen Freude erfüllte, dass ich von morgen bis abend mein Panewerk fröhlich tun konnte. Der Sandsack war verschwunden. Die Freude am Herrn wurde stärker für all mein Tun. Und darauf kommt es an. Es kommt an auf unsere alltäglichen Pflichten, dass wir sie tun können in der Gnade Gottes. Ja, da lohnt es. Es gibt so vieles, wo es sich lohnt, Gemeinschaft zu haben. Ja, die Frauen haben sich gestern Morgen getroffen und da auch ihre Themen, was sie so bekümmert und wo sie ihre Kämpfer haben, haben darüber sich gesprochen, sich ausgetauscht und sich gestärkt. Das ist wichtig. Ja, wir haben unsere Kämpfe, wir haben unsere Nöte mit unserem eigenen Charakter. Wie trägt der Herr uns durch? Wie kann ich seinen Trost erfahren? Was ist mir eine Hilfe, in Reinheit zu leben? Was ist mir eine Hilfe, in meinem Gebetsleben richtig zu bleiben? Christina hat jetzt wieder Predigt gehört von Hanni über Smartphone. Ja, was hilft mir nicht, abgelenkt zu werden von den eigentlichen Dingen? Und. Das sind die Dinge. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wir leben im Reich Gottes, das Reich Gottes, wo er der unsichtbare König ist, der uns leitet und führt. Und Vers 17 zeigt eben genau diese Hauptthemen. Gerechtigkeit. Wir leben aus dieser geschenkten Gerechtigkeit, die wir nicht in uns selber haben, sondern eine Gerechtigkeit, die uns zugesprochen wird. Er starb für uns. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er wäscht uns rein von aller Sünde. Wir haben ungehinderten Zugang zum Thron der Gnade. Ja, das ist der freie Zugang zur Gnade. Haben wir so viel, wo wir uns da gegenseitig stärken können und ermuntern können. Friede, Friede in einer gefallenen Welt, um uns herum Stürme, das eigene Herz voller Sünde. Dennoch bin ich gehalten. Dennoch, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auf Boden von fern. Mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Wir haben eine Gnade, die uns festigt. Darüber haben wir in einer Bibelstunde gesprochen. In allen Stürmen wissen wir, der Herr ist in Kontrolle. Da haben wir so viele Dinge, die uns beschäftigen, so viele Stürme in unserem Alltag, so viele Dinge, wo wir uns austauschen können, wo wir uns stärken können und ermuntern können, dass wir uns gar nicht ums Essen und um irgendwelche Speisekram breiten und zanken müssen. Freude im Heiligen Geist, ja, eine Freude, die nicht von unserem Zustand, sondern von Gott abhängt. Er ist die Quelle der Freude, weil er lebt und weil er regiert und weil er immer einen Weg hat, kann ich mich freuen. Paulus sagt, im Gefängnis freut euch alle Zeit. Da ist das Reich Gottes drin, ja, dass ich mit Freude meinen Herrn diene. In dir ist Freude, in allem Leide. Darauf kommt es an. Darauf den Fokus setzen, dann lernen sich viele Dinge. Jetzt noch eins, kommt noch eins drauf, Vers 18. Wer in diesen den Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. Das heißt, Christsein macht alltagstauglich. Es rüstet dich aus für die Kämpfe des Lebens, ja. Du bist dann Gott wohlgefällig. Wenn du in seiner Gerechtigkeit wandelst, sie in Anspruch nimmst, seine Vergebung in Anspruch nimmst, das gefällt den Herrn. Denn dafür ist er gestorben, ja. Wenn ich ein schönes Essen mache und die Kinder würden sagen, nö, ich will das nicht und holen sich ein Toastbrot bei Aldi und essen das, ja, ich wäre natürlich sauer. Ich mache denen ein schönes Essen, aber die kaufen sich ungesundes Toastbrot und ziehen das rein und lassen mein Essen stehen. Der Jesus starb für uns. Er hat die vollkommene Erlösung und wir nehmen es nicht in Anspruch. Natürlich gefällt ihm das nicht. Es gefällt ihm, wenn wir das in Anspruch nehmen. Ja, und wenn wir den Frieden alle Zeit suchen und immer wieder, ja, deswegen hatten wir heute, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Dass wir alle Zeit den Frieden in Gott suchen und alle Zeit auch die Freude in den Herrn suchen, wenn wir uns an unserem Schöpfer freuen können. Das ist Gott wohlgefällig, wenn ich mich an ihm freuen kann, ja? Klar, wenn ich mich an meiner Frau erfreue, gefällt ihr das. Wenn sich meine Frau an mir erfreut, dann gefällt mir das. Ja, das ist ganz klar. Wenn ich mich an meinen Schöpfer erfreue, gefällt ihm das. Christsein macht alltagstauglich für unseren Alltag. Deswegen auch die Gemeinde, wo du hingehst, wirst du dort zugerüstet für die Kämpfe des Alltags. Das gefällt dem Herrn und es macht dich bei Menschen bewährt. Genau, es macht sich bei Menschen bewährt. Lass uns aber dem nachstreben, was des Friedens ist und was der gegenseitigen Erbauung dient. Vers Römer 14, Vers 9. Ach ja, bei Menschen bewährt ist genau das Alltagstauglich. Bist du bei Menschen bewährt und Gott wohlgefällig. Wir uns um diese Dinge drehen und um diese Dinge kümmern. Vers 19. Lasst uns dem nachstreben, was des Friedens ist und zur gegenseitigen Erbauung dient. Und hier ist auch wieder die Unterscheidung notwendig. Worüber lohnt es sich zu diskutieren? Es gibt also Dinge, Themen, da müssen wir festbleiben. Da können wir. Und es gibt Themen, da können wir andere stehen lassen. Deswegen Meinungsverschiedenheiten. Was dient dem Frieden? Es ist wirklich wichtig, dass wir jetzt darüber zanken. Es ist wichtig, dass wir darüber streiten. Wie kann ich dem Bruder helfen? Ja, oder ist meine Frage, wie kann ich Recht behalten? Wie kann ich gewinnen? Oder wie kann ich helfen? Die Frage ist vor Gott, wie können wir ein Segen sein? Lasst uns dem nachstreben, was des Friedens ist und zur gegenseitigen Erbauung dient. Wiederum, dieser Vers kann missbraucht werden, dass wir sagen, ach, wir reden gar nicht über Christus und ob das jetzt der einzige Weg zu Gott ist oder über, was weiß ich, über Worship oder so, oder das ist alles völlig egal. Wir wollen jetzt einfach nur gucken, was wir da, Hauptsache wir haben Frieden und wir tun uns alle gegenseitig auf die Schulter klopfen. Nein, das ist dann nicht gemeint. Weil wir müssen natürlich bei bestimmten Themen festbleiben und bei bestimmten Themen auch sagen, hier ist die Bibel klar, hier sind wir auch klar. Aber bei Nebensächlichkeiten dann, okay, was sind jetzt den Frieden, was sind der gegenseitigen Erbauung? Da fand ich auch sehr schön, ja, ich habe Christina war in unserem Frauenkreis, jetzt kommen andere aus einem Sündenstand und hier und da, und wie war das? Gab es da auch mal, ja, es wurden auch mal Fragen gestellt, die mal von der anderen Seite sind, aber immer haben wir trotz allem den Frieden gesucht und die gegenseitige Raum und sind doch aus allen Fragen und Gegenfragen immer wieder erbaut worden. Und das ist schön. Das ist wirklich wunderbar. Ja, weil wenn ich einer Frage komme, dann sage ich, ey, was fragst du das? Und man kann da, oder ich gucke, Herr, was kann ich jetzt tun? Wirklich ganz wunderbar. Und so soll es auch sein. Das ist genau, was dieser Vers sagt. Mal gucken, wie weit wir sind.
Zeit.
Danke. Gut, vielleicht können wir noch den Vers 20 betrachten. Zerstöre nicht einer Speise wegen das Berg Gottes. Alles ist zwar rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß ist. Bring einen Bruder ein Beispiel und sagt, ich kenne einen Bruder, der aus einem afrikanischen Land kommt und in diesem Land ist der Verzehr von Eiern mit Götzendienst verbunden. Er ist noch nicht ganz frei von den Gedanken, die in seinem Heimatland mit Eiern verbunden sind. Und jetzt nehmen wir an, ich finde die Gewohnheit, einmal täglich ein Ei zu essen. Für mich ist das nicht verkehrt. Aber wenn der Bruder zu mir zum Essen kommt und ich möchte mein Ei essen und biete ihm auch eins an, so könnte das für meinen Bruder ein Anlass zum Fall werden. Vielleicht versuche ich ihm zu erklären, dass der Verzehr von Eiern nichts Verkehrtes ist. Doch wenn ich ihn dazu überrede, könnte ihn das in größere Gewissensnöte bringen. Er sagt dann, gut, ich will nicht so sein, nicht, dass er noch denkt, dass ich ungläubig bin, isst das Ei. Und nachher denkt er, jetzt habe ich den Dämon in mir und quält sich da tagelang. Also das lohnt sich doch alles nicht. Wenn ich also so etwas weiß, verzichte ich lieber an dem Tag darauf, ein Ei zu essen. Und dieses Beispiel kannst du auf vielfache Weise anwenden. Also Eier essen ist nicht böse, aber für den, der es nicht mit reinem Gewissen essen kann, kommt in Gewissenskonflikte. Und ich möchte nichts tun, was den anderen in Gewissenskonflikte bringt. Aber dennoch, Vers 21, ist es gut, kein Fleisch zu essen oder Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stößt, sich ärgert oder schwach ist. Ihr sagt sogar, das ist gut, kein Wein zu trinken. Obwohl Paulus sagt, nimm etwas Wein, wenn es kranken Magens will. Ich habe volle Freiheit, Wein zu trinken. Aber Paulus sagt, unter bestimmten Umständen ist es besser, es nicht zu tun. Bruder in Anschluss daran nimmt. Der Bruder hat also immer Vorrang vor meinem persönlichen Genuss, vor Fleisch essen und Wein trinken. Wegen sowas lohnt es sich nicht, dem Bruder einen Anschluss zu geben oder einen Streit. Ja, da kann man sich auch mal, ja, was wir uns mit Christina schon in den Haaren hatten, nachher denkt man sich, wegen solchen Nichtigkeiten, es lohnt sich gar nicht. Ja, und ich bin auch definitiv nicht unschuldig, also definitiv. Ja, es lohnt sich doch lieber nachzugeben und den Frieden zu haben und einen schönen Abend zu haben in der Gegenwart Gottes, als sich wegen Essen streiten oder wegen irgendwas. Lieber was Verbranntes schlucken, als den Abend in Streit verschwenden. Definitiv. Ich was Verbranntes schlucke und das Runterschlucken ist keine Sünde. Ich habe anfänge Vorwürfe zu machen, ey, wieso hast du es jetzt anbrennen lassen? Dann, was? Ist vergebens. Also hier auch ganz praktische Anwendung für unser Alltagsleben. Vers 22. Hast du den Glauben? Hab ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig ist, wer sich nicht richtet in dem, was er gut heißt. Also wenn du Glauben hast und vor Gott erkannt hast, alle Speisen sind gereinigt, es ist sehr, sehr gut, dann stehst du vor Gott, aber zwingest deinen Bruder nicht. Und Vers 23 noch, können wir das Kapitel auch beenden. Wer aber zweifelt, wenn er ist, ist verurteilt, denn weil es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Das ist eigentlich eine herrliche Gewissheit, wenn ich weiß, der Wandel, den ich vor Gott führe, ist Gott wohlgefällig. Ich verrichte jetzt gerade die Dinge auch meines Alltags darum, weil sie mit den Worten und dem Willen Gottes übereinstimmen. Ja, also Schwestern, die schreiben auf die Küchentür, hier ist Gottesdienst und waschen ab. Abwaschen ist Gottesdienst. Es ist das, was Gott mir befohlen hat. Es ist das, was ich jetzt für den Herrn Jesus mache. Ganz wunderbar. Ja, meine Arbeit, mein Umgang mit der Ehefrau, alles ist Gott wohlgefällig, alles ist Gottesdienst, wenn ich das in seinem Sinne tue. Die natürlichen, alltäglichen Dinge sind geheiligt, aber was nicht aus Glauben geht, das ist Sünde. Alles, was also nicht aus deinem Herzen fließt, das durch den rechtfertigen Glauben an Christus begnadigt ist und in Gottes Freundschaft lebt, was nicht aus dieser Quelle fließt, ist Sünde. Denn wenn ich es nur für mich tue, dann tue ich es für mich und nicht für den Herrn, ist es schon Sünde. Ein Leben, das für sich selbst gelebt ist und nichts zu seiner Ehre ist, ist vergebens. Deswegen sagt Gott auch, Und die natürlich Menschen, da ist keiner, der Gutes tut, nicht einer. Ja, wieso? Die lieben doch alle über ihre Frauen. Natürlich machen sie es. Sie tun es für sich selbst. Da ist keiner, der Gutes tut. Das Einzige, was wir Gutes tun, ist das, was die Gnade in uns bewirkt. Aber das bewirkt nicht wir. Das macht der Jesus in uns. Hier sehen wir wieder, wie das erste Gebot, also du sollst den Herrn dein Gott lieben, die Quelle und die Bedingung für die Erfüllung aller übrigen Gebote ist. Die Hauptsache, alles, was des christlichen Lebenswandels ist, dass Gott deines Herzens Gott ist und dass man das Herz Gott über alle Dinge liebe, fürchte und vertraue. Und nur auf diese Weise entsteht verwerfliches oder richtiges Verhalten. Entsteht es nicht aus Glauben, weil ich selbst der Wirkende habe mich selbst zum Ziel gestellt und nur mein und selbst nur Eigentum erworben, mir selbst Ruhm verschafft und so handelt der von Gott losgebundene Mensch, der mit seiner eigenen Willensmacht selbst etwas bewegen will. Was ich begehre und erwerbe, braucht nicht verwerflich zu sein. Ich kann nach Tugend streben. Ich kann streben, guter Mensch zu sein. Ich kann fürs Gemeinwohl arbeiten, für einen großen Zweck. Ich kann mich auch für religiöse Ziele einsetzen, kirchliche Interessen vertreten, Christianisierung der Menschen arbeiten. Auch die Bekehrung für die Bekehrung anderer wird sehr viel unternommen. Alles kann äußerlich richtig sein, aber wenn ich es für mich selbst tue, hat es keinen Wert. Alle unsere Menschen gehen überhaupt nicht gut, wenn man sie in eigener Stärke und nicht aus der Gnade tut. Deswegen, alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Alles, was ich nicht mache, weil Gott es mir gesagt hat, weil ich es tue, weil der Herr es segnen wird, was ich nicht tue, aus der Gnade, ist es Sünde. Und wenn du bei irgendetwas Zweifel hast, ob du es wirklich mit gutem Gewissen vereinbaren kannst, solltest du es nicht tun. Lebe aus deinem Glauben. Der Glaube ist kein Ausdruck der Unsicherheit. Gott hat uns seinen Willen mitgeteilt. Alles, was wir tun, soll ich tun nach Gottes Willen. Und wenn ich ein Problem habe und denke, das kann jetzt nicht der Wille Gottes sein, soll ich es lieber im Zweifelsfall nicht tun. Nicht mich zwingen, irgendwas zu tun, um jemand was zu weisen, dann lieber nicht tun. Alles, was ich aus Glauben ist, ist Sünde. Definitiv. Tu nichts gegen dein Gewissen. Und jetzt sehen wir wieder wir haben viel gehört von dem, was uns zerstören will, was unsere Beziehung vor Gott zerstören will. Und da will uns der Herr bewahren, Gnade. Das Leben ist schwierig, aber wir sehen, die Bibel gibt Antworten auf schwierige Lebensfragen. Die Bibel beschreibt schwierige Fragen auch im Gemeindeleben, im Zusammenleben, fordert uns auf zur Rücksichtnahme und fordert uns auf, unsere Freude und unseren Frieden, unsere Quelle im Herrn zu suchen. Und wenn wir das haben, wenn wir uns selbst erkennen können im Licht Gottes, wird uns das helfen für einen guten Umgang miteinander. Amen. Und aufstehen und gemeinsam beten.